Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 15. April 2025. Morgen Mittwoch, am 16. April, trete ich auf in Herisau. Türöffnung 18 Uhr, Start 19 Uhr, unsicheres Europa, sichere Schweiz. Meine geopolitische Standortbestimmung im Zeichen der Aktualität. Niemals der gleiche Vortrag, sondern immer wieder neu aufdatiert. Ist ja hochinteressant, auch schwindelerregend, was da draußen passiert. Würde mich freuen, auch diesmal wieder zahlreiche Gäste und Besucher aus Deutschland zu begrüßen. Melden Sie sich an weltwoche.ch/herisau, weltwoche.ch/herisau. Rund eine Stunde Vortrag und dann mindestens noch eine Stunde Diskussion, Debatte. Sie können alles fragen, was Ihnen am Herzen liegt. Friedrich Merz, der mutmaßliche nächste Kanzler der Bundesrepublik, kündigt an, maximal 100.000 Asylanten jährlich in der Bundesrepublik. Das wäre ein ziemlich markanter Rückgang gegen heute. Und ich habe in der Schweizer Sendung gesagt, wir sollten das gleich zur Aufforderung an die Politik umlenken, dass die Schweiz von den größten Verhältnissen her zurechtgelegt, dann maximal 10.000 Asylgesuche akzeptieren sollte. Wenn die Deutschen das schaffen, Kompliment. Wir werden sehen, in der Schweiz wäre das auf jeden Fall eine ganz verbindliche und überfällige Höchstgrenze. Ich habe daran erinnert, dass wir schon einmal in den Jahren 2006, 2007, als noch Altjustizminister Christoph Blocher in Bern tätig war, ziemlich nahe an diesen 10.000 waren. Übrigens, die Schweiz hat seit vielen, vielen Jahren, seit 25 Jahren pro Kopf der Bevölkerung eine markant höhere Zuwanderung als die Bundesrepublik. Das wird zum Teil so nicht zur Kenntnis genommen im hohen Norden. Aber wenn es Merz gelingen sollte, die Zahl der Asylgesuche dermaßen zurückzufahren, wäre das ein Erfolg. Allerdings, und daran muss man auch erwähnen in diesem Zusammenhang, im Grunde liegt ja der ganzen Asylsituation in der Europäischen Union ein gewaltiger Betrug zugrunde. Denn als man damals das System Schengen und Dublin eingeführt hat, also zum einen die offenen Binnengrenzen, verbunden mit dem Versprechen, die EU-Außengrenzen zu sichern, und zwar sicher zu lassen durch die Grenzstaaten der Europäischen Union, eine Schönwetterkonstruktion, die nie funktioniert hat, weil die Italiener natürlich ganz genau gewusst haben, wenn da alle jetzt nordafrikanischen Asylbewerber auf ihrem Boden anlanden, ist es natürlich viel bequemer, denen einfach ein Zugbillett zu geben, damit sie in den Norden reisen, als jetzt jeden da haarklein zu registrieren und danach für die Ausschaffung verantwortlich zu sein. Ich mache da den Italienern nicht mal einen großen Vorwurf. Natürlich haben sie die eigenen Verträge gebrochen, aber die Situation konnte sowieso nie funktionieren. Und dann eben dieses Dublin-Abkommen, mit dem man beispielsweise auch Deutschland versprochen hat, übrigens auch der Schweiz, es sei gar nicht mehr möglich, auf dem Landweg ein Asylgesuch zu stellen. Das Gegenteil ist der Fall. Also sie müssten im Prinzip in der Bundesrepublik eine Situation haben, in der nur Leute, die mit dem Fallschirm über der Bundesrepublik abspringen oder aber mit dem Flugzeug landen, dass die ein Asylgesuch stellen könnten. Alle anderen müsste man sofort an der Landesgrenze zurückweisen. Aber eben da hört dann der Rechtsstaat schon sehr schnell auf. Und die, die das anmahnen, werden dann als asylfeindlich, als ausländerfeindlich kritisiert. Dabei hat man das damals bei Einführung, bei Installierung dieser Systeme versprochen. Aber dieses Versprechen ist gebrochen worden. Nur ein Irrtum. Russlands Angriff auf ukrainische Zivilisten folgt einem eiskalten Plan. Ja, dieser Raketenangriff auf die nordukrainische Stadt Sumy hat jetzt die Empörung noch einmal so richtig entfacht, vor allem auch in der Bundesrepublik. Friedrich Merz, der CDU-CSU-Chef, spricht von einem schweren Kriegsverbrechen. Er hat auch seine bereits einmal geäußerte Bereitwilligkeit, die noch einmal bestätigt, Taurus-Mittelstreckenraketen der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Sie kennen meine Meinung dazu. Ich halte das für brandgefährlich und aus deutscher Sicht im Grunde das Falscheste, was man machen kann, weil es die Bundesrepublik eben viel tiefer in diesen Krieg verstricken würde. Und ich habe damals mit vielen Russen über das gesprochen, im weitesten Sinn aus dem Regierungsapparat, aber auch Beobachtern, Journalisten, Universitären, Akademikern, Publizisten und so weiter. Und da hat man einfach gemerkt, was das für die Russen bedeuten würde, wenn jetzt die Deutschen in dieser Art und Weise hier an der Eskalation, an dieser Kriegseskalation sich auch maßgeblich beteiligen würden. Das hat sehr große Verärgerung, ja auch bei manchen sogar regelrechte Vergeltungsfantasien ausgelöst. Ich glaube nicht, dass das eine sehr gute Idee ist. Abgesehen davon, ich habe jetzt die internationale Berichterstattung zu dieser jüngsten kriegerischen Auseinandersetzung, da zu diesem jüngsten Schauplatz mir angeschaut. Und was mir aufgefallen ist, in den deutschen Medien hat man anfänglich gar nicht einmal zitiert, was die Russen dazu sagen. Sie stellen sich auf den Standpunkt, dass sie in dieser Stadt Sumy eine militärische Zusammenkunft angegriffen hätten. Hochrangige Offiziere hätten sich da getroffen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Allerdings ist der Vorwurf nicht an den Haaren herbeigezogen, dass eben die Ukrainer tatsächlich auch militärische Infrastrukturen innerhalb von zivilen, auch Wohngebieten angelegt haben. Ich weiß das aus unabhängiger Quelle, zum Beispiel aus dem IKRK, allerdings bereits in den 2022er Jahren ist davon geredet worden. Und das muss man einfach auch nüchtern zur Kenntnis nehmen. Es gibt Kriegsverbrechen in der Ukraine, keinen Zweifel. Es gibt sie aber auf beiden Seiten. Und das wird leider in unseren Breiten immer wieder ausgeblendet. Das ist weder eine Schuldzuweisung an die eine, noch eine Entlastung an die andere Seite. Aber es ist eine Mahnung, hier sich nicht davontragen zu lassen von diesen Feindbildern und Dämonisierungen, die am Schluss ja nur dazu führen können, irgendeinen diplomatischen Handlungsweg nicht zu beschreiten. Und wenn es eine Botschaft gibt, jetzt auch solcher Ereignisse, dann ist es meines Erachtens die, dass man diesen Krieg möglichst schnell beenden soll. Und das ist schon schwer genug, denn die Russen sind am Gewinnen. Das hat man ja hierzulande und in unseren Medien überhaupt nicht für möglich gehalten. Man hat sich eingebildet, mit einer Strategie der Boykotte, der Sanktionen, die Russen wirtschaftlich in die Knie zwingen zu können und auch militärisch mit einem Stellvertreterkrieg. Durch alle, die es etwas nüchterner, realistischer beurteilt haben, die sind schon relativ bald zum Schluss gekommen, haben sie gesagt, es ist gar nicht möglich. Sie können nicht eine Kriegsmacht besiegen, die, wie auch immer, bereit ist, mit Truppenpräsenz dort anzugreifen, dort ihre Interessen durchzusetzen, wenn man da glaubt, dass dem Westen einfach durch Waffenlieferungen und andere Hilfsmaßnahmen eine Großmacht wie Russland militärisch zurückschlagen zu können, dann ist das einfach naives Wunschdenken, das sich fürchterlich rächt, und das große Opfer dieses Wunschdenkens ist die Ukraine. Allerdings möchte ich auch noch abschließend hinzufügen, die Regierung Zelensky bei aller mutigen Entschlossenheit, hier diesem Angriff entgegenzutreten, hat sehr, sehr viele Fehler gemacht, auch im Vorfeld dieser ganzen Kriegseskalation im Februar 2022. Und ich rede bewusst von einer Eskalation, denn der eigentliche Krieg hat ja bereits 2014 begonnen mit einem Bürgerkrieg innerhalb der Ukraine, mit auch militärischen Angriffen von Seiten Kiews auf die östlichen sezessionswilligen, abspaltungswilligen Regionen. Wir kennen die Argumentationen da auf westlicher Seite. Man stellt sich auf den Standpunkt, das sei alles von den Russen inspiriert gewesen. Nun, im Krieg wirken immer mehrere Seiten mit, und es bringt einfach nichts, da mit diesem Rigorismus sich auf eine Seite zu schlagen, wenn die Lösung, und das ist hier offensichtlich nur auf diplomatischem Parkett, liegen kann. Jens Spahn und die Wächter der Brandmauer. Ist ja hochinteressant, der frühere Bundesminister und CDU-Mann Jens Spahn hat sich für eine, ja, wie sollen wir das nennen, für eine teilweise Zertrümmerung der Brandmauer ausgesprochen. Und das wird ihm nun natürlich vor allem von links ganz massiv um die Ohren geschlagen. Und das zeigt natürlich, dass eben diese Brandmauer zwischen den Bürgerlichen vor allem ein Anliegen der Linken und der ganz Linken ist. Umso größer ist der Fehler, den die CDU-CSU-Führung da macht, den Linken hier nach dem Drehbuch zu spielen. Jetzt scheren aber allmählich die ersten CDUler, die prominenten CDUler aus. Jens Spahn ist sicherlich einer der prominentesten und er erhält da Unterstützung von Philipp Amthor. Jetzt muss der arme Böhmermann im eigenen ÖRR-Universum andere Meinungen aushalten. Die ARD zeigt ein neues Reportagemagazin. In der ersten Folge geht es um illegale Migration und Gewalt und ich habe es hier schon angesprochen. Der Oberinquisitor des ZDF, Jan Böhmermann, war da alles andere als amüsiert und es gibt jetzt übrigens auch andere Wortmeldungen, die sagen, dass die ARD überhaupt nicht befugt und berechtigt sei, solche Reportagemagazine hier auszustrahlen. Da merken Sie einfach, wie sehr diese öffentlich-rechtlichen Rundfunkplattform im Griff da einer bestimmten linken, ja eben migrationsfreundlichen Gruppierung oder einer wie auch immer gearteten Pressure Group ist. Und das entstellt sich jetzt natürlich sehr zur Kenntlichkeit. Das sind auch Entwicklungen, natürlich noch sehr klein im embryonalen Bereich, aber immerhin bewegen sich jetzt da auch die Öffentlich-Rechtlichen nicht in die falsche Richtung für einmal. Einen wie ihn wird es wohl nie mehr geben. Nachruf auf Mario Vargas Llosa, der peruanische Literatur-Nobelpreisträger und große Liberale, auch Politiker. Er wollte sogar in den 90er Jahren einmal Staatspräsident Perus werden, hat dann allerdings gegen Alberto Fujimori verloren. Eine auch schillernde, aber auch interessante Figur der peruanischen Geschichte. Ich habe die Ehre gehabt, Mario Vargas Llosa an einem öffentlichen Podium in Zürich noch treffen zu dürfen und auch das entsprechende Podium zu moderieren, damals als Anlass seines großartigen historischen Romans «Das Fest des Ziegenbocks», als er sich mit der Dominikanischen Republik unter dem Diktator, unter dem Tyrannen Trujillo auseinandersetzte. Und das hat dann auch in der Dominikanischen Republik der damaligen Zeit massive Vibrationen ausgelöst, weil Trujillo, der Diktator, der 1961, glaube ich, einem Anschlag zum Opfer gefallen ist, sehr viele junge Frauen sexuell missbraucht hat und die Frauen zum Teil und die Angehörigen und die Verwandten sind dann durch diesen Roman nochmal auf diese Ereignisse zurückgestoßen worden. Für mich ein ganz großer, auch finsterer Roman von Mario Vargas Llosa. Unbedingt zur Lektüre zu empfehlen. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz soll am 6. Mai vom Parlament zum Bundeskanzler gewählt werden, lesen wir, das teilte der Bundestag mit. Voraussetzung ist die Zustimmung von CDU, CSU und SPD zum Koalitionsvertrag. Ukrainische Quellen, russischer Angriff auf Sumy galt einer Aufstellung des ukrainischen Militärs. Ja, ich habe hier mir noch ein paar auch aus russischen Quellen stammende Aussagen und auch aus ukrainischen Quellen stammende Aussagen bereitgestellt. Einfach aufpassen bei der Berichterstattung über jeden Krieg. Die Wahrheit ist das erste Opfer des Krieges. Und was den Krieg in der Ukraine angeht, ich habe das in der Schweizer Sendung bereits hervorgehoben. Ich habe im Herbst 2022 mit dem damaligen Präsidenten des IKRK, des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, mit Peter Maurer ein längeres Interview führen können, zusammen mit Erik Ebneter. Und es ist hochinteressant gewesen, was er damals gesagt hat, gerade zum Thema Kriegsverbrechen. Erstens, es gäbe Kriegsverbrechen auf beiden Seiten, nicht nur auf einer, das gilt es zur Kenntnis zu nehmen. Und zweitens, und das sei noch viel bemerkenswerter, das sei die relative Zurückhaltung, die sich die Streitkräfte beider Seiten in der Behandlung der Zivilbevölkerung auferlegen würden. Und davon sei in unseren Medien überhaupt keine Rede. Also dieser Krieg in der Ukraine sei, und so hat sich Peter Maurer ausgedrückt, gewissermaßen das Gegenteil des Syrienkriegs. Der Syrienkrieg war damals vor allem für die Zivilbevölkerung sehr verheerend, für die Soldaten weniger. Also wenn man eine Uniform trug, kam man besser durch, als wenn man in der Zivilbevölkerung war. Und das war für uns sehr, sehr eindrücklich, die Schilderung dieses IKRK-Präsidenten, der viele Schlachtfelder erlebt hat, der in ein ganz anderes Bild aufzeichnete als das, was wir in unseren Medien zu sehen und zu lesen bekommen. Xi Jinping warnt keine Gewinner im Zollkrieg von Donald Trump. Ja, die amerikanische Regierung gibt Rätsel auf. Am Wochenende ging es ja hüst und hott. Da sollten auch elektronische Produkte mit Zöllen belegt werden, dann doch wieder nicht und dann jetzt doch wieder zusehends erratisch. Aber auch da, ich warne vor Schnellschüssen, wobei jetzt da immer mehr auch finstere Warnungen in den Medien zu lesen sind. Ich habe in der Financial Times einen Artikel studiert, in dem bereits die Rede davon ist, dass diese Interventionen der Trump-Regierung nachhaltige, noch über Jahre hinweg zu spürende wirtschaftliche Verwerfungen erzeugen könnten. Und der Hedgefonds-Gründer Ray Dalio, der auch viele Bestsellerbücher geschrieben hat, sagt im Wall Street Journal, very close to a recession, also bei amerikanischen Marktbeobachtern steigt die Angst vor einer Rezession. Für uns heißt das jetzt vor allem in der Schweiz, dass wir unsere Weltoffenheit ausspielen müssen, dass wir vor allem auch all die weiteren und sonstigen Risiken, die eben auch noch da rumgeistern und drücken, dass man die versucht zurückzubinden. Das könnte jetzt umgelegt auf die Europäische Union und vor allem auch auf Deutschland bedeuten, dass man sich für einen diplomatischen Friedensweg in der Ukraine endlich einsetzt und nicht auch noch da an der Eskalationsschraube dreht. Ich glaube, das ist das Letzte, was vor allem auch die Bundesrepublik in der ohnehin etwas aufgewühlten Zeit noch brauchen könnte. Meine Damen und Herren, das war's für heute von Weltwoche Daily International. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wenn Ihnen die Beschäftigung mit den internationalen Nachrichten zu viel ist, verweise ich auf die Schweizer Ausgabe. Dort gebe ich nämlich am Anfang noch ein paar Lektüre-Tipps. Ich könnte das hier vielleicht gleich noch nachtragen. Für Krimi-Freunde Jack Reacher von Lee Child. Da können Sie eigentlich jedes Buch herauspicken. Das ist hervorragende Unterhaltung. Im Moment bin ich wieder etwas in der historischen Romanistik. Ich lese gerade einen ganz tollen historischen Roman von Con Iguldan, einem britischen Bestseller-Autor, der das Jugendbuch Dangerous Book for Boys geschrieben hat. Einen grossen Erfolg landete damit. Und ich bin jetzt gerade dran zu lesen Attika, die Schlacht von Marathon 490 vor Christus, als die Athener die Selbstbehauptung der westlichen Zivilisation, der attischen Demokratie gegen die despotischen Perser schaffte unter großen Opfern mit historisch bekannten Namen natürlich da involviert. Miltiades, Themistokles, Xantippos, der Vater von Perikles und viele andere historische Persönlichkeiten spielen Hauptrollen in den auch brillant und temporeich geschriebenen historischen Romanen von Con Iguldan. Von ihm habe ich übrigens mal eine mehrteilige Serie über die Rosenkriege in England gelesen, diese Adelsfronden, an deren Ende dann der Aufstieg des Hauses Tudor mit unter anderem dem notorischen, dem berüchtigten Heinrich dem VIII. Stand. So, jetzt aber genug der literarischen Ausschweifungen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen tollen Tag und werde mich zeitnah wieder zurückmelden. Bis dann.